Gegenargumente. Informationen zu unseren Sendungen und unsere Kontaktadresse findet ihr auf unserer Homepage www.gegenargumente.at. Anmerkungen zur Debatte um Thilo Sarrazin. Thilo Sarrazin, der Mann ist ja irgendwie allgemein bekannt für seine öffentlichen Einlassungen, die viele als provokant empfinden. Vor einem knappen Jahr hat dieser Sarrazin dann schon mal extra großes öffentliches Aufsehen erregt mit einem Interview, das er der Zeitschrift Lettre International gegeben hat und worin er sich mit der deutschen Sozial-, Zuwanderungs- und Integrationspolitik anlegt. Vor allem mit heftigen Ausfällen gegen muslimische Zuwanderer. Nun hat er auch noch ein Buch mit dem vielsagenden Titel Deutschland schafft sich ab nachgereicht und hat es damit sofort zum Top-Thema in sämtlichen Medien gebracht. In 1000 Interviews hat er seither für seine Weltsicht Reklame gemacht und damit für einen öffentlichen Skandal gesorgt, insbesondere wegen seiner Ausflüge in die Genetik. Speziell in seinen Ausführungen zu einem Judengen haben führende Meinungsmacher der deutschen Öffentlichkeit Anklänge an die nationalsozialistische Eugenik entdeckt. Uns ist an Sarrazin und der aufgeregten öffentlichen Debatte über seine Auffassungen auch einiges aufgefallen. Nicht zuletzt in der Hinsicht, was die kritische Öffentlichkeit an Sarrazin alles nicht kritisierenswert findet, sondern locker als sowas wie einen öffentlichen Konsens durchgehen lässt. Der Mann war Mitglied des Bundesbankvorstands, er war vorher Finanzsenator von Berlin, ist also ganz zweifelsfrei Angehöriger der führenden Elite Deutschlands. Als solcher hat er in besagtem Interview mit Lettre International, und aus diesem Interview stammen auch die meisten der folgenden Zitate, einen Blick auf Berlin, seine frühere Wirkenstätte und insbesondere die Berliner Bevölkerung geworfen. Dort will er folgende Zustände festgestellt haben. Zitat: Bei uns gibt es eine breite Unterschicht, die nicht in Arbeitsprozesse integriert ist, doch das Berliner Unterschichtproblem reicht weit darüber hinaus. Wir haben in Berlin 40% Unterschichtgeburten und die füllen die Schulen und Klassen. Berlin hat einen Teil von Menschen, etwa 20% der Bevölkerung, die ökonomisch nicht gebraucht werden, 20% leben von Hartz IV und Transfereinkommen. Eine große Zahl an Arabern und Türken hat keinerlei produktive Funktion, außer für den Obst- und Gemüsehandel, und es wird sich auch vermutlich keine Perspektive entwickeln. Das gilt auch für einen Teil der deutschen Unterschicht, die einmal in den subventionierten Betrieben Spulen gedreht oder Zigarettenmaschinen bedient hat. Diese Jobs gibt es nicht mehr. Berlin hat wirtschaftlich ein Problem mit der Größe der vorhandenen der Bevölkerung. Zitat Ende. Sarrazin legt also los mit einer Besichtigung der sozialen Zustände im Land, die sie für ihn in der Hauptstadt Berlin exemplarisch verdichtend präsentieren. Er stellt also fest, es gibt massenhaft Leute, die keine Arbeit haben, die für die Wirtschaft keinen Nutzen bringen, die von staatlichen Sozialleistungen leben. Und was ist sein Urteil über diese Armutsgestalten und ihre armseligen Lebensbedingungen? Sein Urteil lautet: Mit einem solchen Volk lässt sich doch nicht ordentlich Staat machen. Was ist das für ein Blickwinkel, mit dem dieser Politiker die Zustände bzw. die Leute in der Stadt taxiert? So sprich der politische Macher, einer, der von vornherein keinen anderen Standpunkt in den Sinn kommt, als der eines verantwortlichen Staatsmanns, der einen nationalen Standort von Kapital regiert. Als solcher äußert er mal ungeschminkt, was in den Augen eines solchen führenden Verwalters des Standorts Deutschland Sache ist. Doch nicht welche Probleme die Leute haben, sondern welches Problem Berlins Regierende mit ihrem Volk haben. Ganz selbstverständlich blickt der politische Macher von oben auf die Menschen herab, als Ressource für Erfolg und Größe der Nation. Soll heißen, er taxiert die Leute danach, inwiefern sie als Instrument für Berlin und seine Wirtschaft brauchbar sind. Lässt sich mit dem, was da so an Volk herumläuft, ein erfolgreicher Konkurrenzstandort bauen. Das ist der Gesichtspunkt, den er an seine Untertanen anlegt. Die sind staatlich verfügbares Menschenmaterial, kann man als Staatsmann mit denen was anfangen. Die Leute haben Mittel für den Erfolg der Wirtschaftsmetropole zu sein und sonst nichts. Den politischen Führern ist nichts selbstverständlicher. Die sehen die so wie eine Art Naturgegebenheit an, als dass sie mit ihrer Herrschaft über ihre Untergebenen den Erfolg eines nationalen Kapitalismus herbeiregieren müssen und wollen. Und ihre Leute mustern sie danach, ob die dafür brauchbar sind oder nicht.
Für diesen herrschaftlichen Standpunkt hat die Öffentlichkeit den Sarrazin nicht kritisiert. Das Spezielle an diesem Typen ist ja auch nur, Sarrazin spart sich jede Art der ansonsten in öffentlichen Stellungnahmen üblichen anbiedernden Heuchelei. In dem Sinne, Arbeitslosigkeit bzw. der hohe Ausländeranteil ist ein Problem. Natürlich für die Betroffenen, aber auch für uns alle und wir Politiker kümmern uns drum. Er tritt nicht, wie sonst üblich, mit der Pose des Dieners des Volkes an. Stattdessen geht der Mann direkt zur Beschimpfung des Volkes über. Ein gewisser Teil davon ist zu groß und wässert herum, ohne dass er Staat und Wirtschaft etwas nützen würde. Schon stark. Sarrazin beruft sich darauf, dass massenhaft Leute von der Berliner Wirtschaft aussortiert, dass sie dauerhaft fürs Wirtschaftswachstum überflüssig gemacht worden sind. Dass sie also Opfer des kapitalistischen Geschäftsgangs geworden sind. Aber der Elitemensch Sarrazin sieht das genau umgekehrt. Was die wirtschaftlichen und politischen Interessen, die am Standort Deutschland zählen, an ihrem menschlichen Material aus der Sparte Lohnabhängige anrichten, das macht er ganz unverblümt den Betroffenen zum Vorwurf. Das, was Staat und Kapital aus den Leuten machen, das schiebt er denen in die Schuhe. Sie haben keine produktive Funktion, sie sind nicht nützlich, sie werden für das Wachstum in Berlin nicht gebraucht, also sind sie zu viel. Und damit soll nicht der Skandal benannt sein, wie schäbig die Marktwirtschaft mit ihrer menschlichen Manövriermasse umspringt. Nein, ganz im Gegenteil. Sarrazins Logik heißt, wer den Schaden in der Konkurrenz hat, der ist der Schaden. Für das Gemeinwesen Deutschland. Sarrazin macht aus der kapitalistischen Tatsache, dass die Leute Objekt einer Sortierung sind, dass sie als Opfer des Arbeitsmarkts überflüssig gemacht worden sind, ein Urteil über sie. Sie sind für die am Standort Deutschland maßgeblichen Interessen untauglich, also taugen sie nichts. Und wer sich als nicht mehr brauchbar erweist, der hat für Sarrazin ein Existenzrecht am erfolgsgewohnten Standort Deutschland verwirkt. Der Mann unterstellt einen kompletten Kapitalismus mit seinen Klassengegensätzen, mit den Sortierungen, die er anrichtet, mit dem notorischen Oben und Unten, das er unter staatlicher Aufsicht erzeugt, als die quasi natürliche Form, in der das Wirtschaften der Menschheit überhaupt bloß geht. Und er legt den unausbleiblichen Verlierern der kapitalistischen Konkurrenz als ihre Eigenschaft zur Last, was diese Konkurrenz an ihnen angerichtet hat.
für eine Führung, vertreten durch Herrn Sarrazin, die einen erfolgreichen Kapitalstandort regieren will, ist ein solches Volk eine einzige Zumutung. Das verlangt in seinen Augen nach schonungsloser Aufklärung. Sarrazin will ausdrücklich, Zitat, gegen viele Mauern der politischen Korrektheit, Zitat Ende, verstoßen, die angeblich verhindern, dass Missstände auch beim Namen genannt werden. Und da stößt er bei seinem Volk als erstes auf dessen mangelnde Geistesausstattung. Zitat: Unsere Bildungspopulation wird von Generation zu Generation immer dümmer. Der Anteil der intelligenten Leistungsträger fällt kontinuierlich ab. Zitat Ende. So denkt eben ein Vertreter der staatlichen Elite. Wenn eine wachsende Zahl von Menschen weder vom Staat noch von der Wirtschaft gebraucht wird, dann müssen die zu dumm dafür sein. Als erfolgsverwöhnter Regierender geht er davon aus, dass die Eliten schon im eigenen Interesse das Nötige für eine erfolgreiche Benutzung des Volkes tun. Und wenn die nicht eintritt, dann muss es einfach an den Menschen liegen. Sie, die Menschen, werden immer untauglicher für ihre Benutzung. Sie müssen eine Art Defekt haben. Ihnen fehlt die nötige Intelligenz, die Fähigkeit, um von Staat und Wirtschaft hergenommen werden zu können. Also zur Sache mit der Intelligenz ein bisschen später. An der Stelle wollen wir darauf aufmerksam machen, Intelligenz geht in den Augen dieses Elitehängers ganz in der Fähigkeit auf, die Staat und Wirtschaft verlangen, um die Leute für ihre Interessen in Dienst zu nehmen. Und in der Hinsicht erntet ein Sarrazin von der kritischen Öffentlichkeit keine Kritik. Diese Sorte Beurteilung der Leute und aller ihrer Fähigkeiten und Kenntnisse als Manövriermasse für den nationalen Erfolg war locker abgehackt. Das ist in unserer freien Marktwirtschaft offenbar total normal. Die aktuelle kritische Besprechung von Sarrazins Ergüssen setzt erst da ein, wo sie ins biologisch-rassentheoretische übergehen. Doch wie gesagt, dazu etwas später.
Der Bevölkerungspolitiker Sarrazin denkt weiter und holt zum nächsten Schlag aus. Statt dass die Unnützen sich vom Acker machen, wenn ihr Arbeitsplatz wegrationalisiert wurde, bleiben sie einfach da und richten sich glatt in den Verhältnissen ein. Sie leben ihren Stiefel, drückt Sarrazin das aus, und zwar im unüberhörbaren Tonfall des Vorwurfs. Schon wieder stark. Sonst wird doch von diesen Leuten gerade gefordert, dass sie sich gefälligst mit den paar Euros einrichten, die der Staat ihnen zubilligt. Als wäre das nicht genau das übliche Anforderungsprofil an die sogenannte Unterschicht, sich anzupassen, sich ruhig zu verhalten und nicht aufzufallen. Sarrazin dreht die Sache um. Weil diese Leute sich mangels sonstiger Perspektiven in den elenden Verhältnissen einrichten, wollen sie gar nichts anderes als ihr armseliges Dasein, an dem ein Sarrazin das Armselige sofort durchstreicht. Die Beweisführung dafür ist für den Volkssortierer Sarrazin mit dem Deuten auf das Faktum fertig. Sonst würden diese Typen doch in ihrer abgehängten Ecke nicht einfach ihren Stiefel leben. Aber das ist für Sarrazin nur der Einstieg, nämlich für seine Tiraden gegen die bisherige Zuwanderungspolitik und vor allem die Zuwanderer. Als politischer Verwalter der nationalen Ressourcen namens Intelligenz und Integrationsbereitschaft fängt Sarrazin an, den Berliner Volkskörper nach tauglichen und untauglichen Volksgruppen, nach Nützlingen und Schädlingen durchzumustern. Die für den Bedarf von Kapitalisten zu vielen Leute, die aus der Perspektive der Standortnützlichkeit bloß stören und eigentlich gar nicht zu einem produktiven Volkskörper dazugehören, wo kommt die Mehrzahl von denen bloß her? Da fallen ihm sofort die ausländischen Billigarbeitskräfte ein, die wegen des Arbeitskräftebedarfs der deutschen Marktwirtschaft einst mal hergeholt wurden und nunmehr dank der Fortschritte dieser Marktwirtschaft keine Beschäftigung mehr finden. dass also Zuwanderer im Heer der Arbeitslosen überdurchschnittlich vertreten sind. Darauf deutet Sarrazin, der als Berliner Finanzsenator übrigens viel zur Herstellung solcher Elendsexistenzen beigetragen hat, um die Masse der Arbeitslosen nach ihrer nationalen Herkunft zu sortieren. Dem deutschen Bevölkerungspolitiker ist arschklar, der aus fremden Nationalitäten bestehende Bodensatz der kapitalistischen Sortierung gehört nicht hierher. Araber und Türken, dieser Teil muss sich auswachsen, sagt Sarrazin und erklärt auf Nachfrage der Interviewer, was er damit meint. Diese Leute müssen alles ablegen, was sie als Araber und Türken kenntlich macht. Oder sie haben in Deutschland nichts verloren. Auf deren von auswärts mitgebrachte Sitten und Gebräuche deutet Sarrazin, um an ihnen sein längst feststehendes Urteil zu bebildern, dass diese Leute ein Schaden für Deutschland sind. Bevölkerungspolitiker, und da steht Herr Sarrazin wirklich nicht isoliert da, interessiert alles an ihrem Menschenmaterial, das sie sortieren. Die Schulabschlussquoten, die Stellung in der Konkurrenz, die Gesinnung, die Art zu leben, von deutschen Gewohnheiten, abweichende religiöse oder moralische Eigenheiten und so weiter. All das geht Bevölkerungspolitiker etwas an, weil sie die Menschen damit an den in Deutschland verbindlichen Maßstäben für eine herrschaftsdienliche Manövriermasse messen und Abweichungen davon werden den Betroffenen als ihr völkischer Defekt zur Last gelegt. Ein Ausgrenzungswille, der nur die notwendige andere Seite des Standpunkts eines unbedingten deutschen Rechts auf kapitalistischen Welterfolg darstellt, gibt dem Sarrazin seine Tiraden gegen muslimische Zuwanderer ein. Zitat: Ständig werden Bräute nachgeliefert. Das türkische Mädchen hier wird mit einem Anatolen verheiratet. Der türkische Junge bekommt eine Braut aus einem anatolischen Dorf. Bei den Arabern ist es noch schlimmer. Zitat Ende. Die Araber und Türken haben einen 2- bis 3-mal höheren Anteil an Geburten, als es ihrem Bevölkerungsanteil entspricht. Zitat Ende. 6 Kinder von deutschen Eliteeltern, vielleicht auch ausländischen, jedenfalls Eliteeltern, das ginge in Ordnung. Damit ließe sich staatlicherseits was anfangen. Aber diese Elendsfiguren, die von der staatlichen Stütze leben, genügen den Ansprüchen des deutschen Ressourcenverwalters in keiner Hinsicht. Sie sind unbrauchbar, dumm und sittlich verwahrlost. Und Sarrazin weiß, warum. Bei dieser Landsmannschaft paart sich die Unfähigkeit, all die Leistungen einer Volksmanövriermasse zu erbringen, auf die ihre politische Führung einfach einen Anspruch hat, mit dem Unwillen, sich so ein- und unterzuordnen. Sie sind, Zitat, weder integrationswillig noch integrationsfähig. Viele von ihnen wollen keine Integration, sondern ihren Stiefel leben. Zudem pflegen sie eine Mentalität, die sie als gesamtstaatliche Mentalität aggressiv und atavistisch macht. Zitat Ende. Eine schöne Klarstellung, was dieser Bevölkerungspolitiker unter Integration versteht und womit er in der Bundesrepublik Deutschland schon wieder alles andere als eine kleine radikale Minderheit repräsentiert. Integration meint den bedingungslosen Willen, sich in die deutsche sittliche Gemeinschaft einzuordnen. Ganz unabhängig davon, was Staat und Kapital mit den Leuten veranstalten, sollen sie diesen Staat als Heimat ansehen. Und das ist gemeint als mit diesem Laden durch dick und dünn gehen, also einen deutschen nationalen Fundamentalismus an den Tag legen, wie ihn ein Nationalist in Führungsposition von deutschen Eingeborenen offenbar mit größter Selbstverständlichkeit erwartet. Und Arabern und Türken mag er den berechnungslosen Patriotismus von Deutschen einfach nicht zutrauen, wo sie in seinen Augen doch eigentlich Diener fremder Herren sind. Interessiert an Erklärungen, die allemal auf den Beweis hinauslaufen, dass die wirklichen Verhältnisse ein wenig anders sind als die amtierenden Fachleute für Wirtschaft, Politik und Moral und Weltanschauung sie sich und ihrem Publikum zurechtlegen? Die Zeitschrift Gegenstandpunkt bietet vierteljährlich marxistische Theorie. Zeitgemäß ist das nicht, aber was heißt das schon? Nähere Informationen gibt es auf der Homepage www.gegenstandpunkt.com.
Mit dieser Optik kommt Sarrazin zum Höhepunkt seiner Abrechnung. Wer sich der Integration, sprich der bedingungslosen Unterwerfung unter das, was in Deutschland zählt, bis in die Gestaltung des Privatlebens hinein entzieht, der ist gefährlich. Wer sich so benimmt wie die Türken und Araber, also wer sich die, Zitat, Bräute im anatolischen Dorf, Zitat Ende, sucht, statt in der deutschen Disco, der hat eine feindliche Absicht. Der ist nicht nur ökonomisch nutzlos, der ist vor allem volksfremd. Und wenn er als solcher Nachwuchs produziert wie die Karnickel, dann ist das ein aggressiver Akt gegen Deutschland, eine Art hinterhältiger Kriegsakt. Zitat: Die Türken erobern Deutschland genauso, wie die Kosovaren das Kosovo erobert haben, durch eine höhere Geburtenrate. Zitat Ende. Ausländer, die sich nicht in deutschen, sondern in türkischen Heimatvereinen organisieren, die in die Moschee statt ins deutsche Gotteshaus gehen, sind Volksfremde und die stehen unter dem Generalverdacht, Volksfeinde zu sein. Die als nutzlos beschimpften Elendsgestalten gelangen so bei Sarrazin zu einer zweifelhaften Ehre. Die von der hiesigen Mehrheitsgesellschaft abgehängten und ausgegrenzten Migranten-Communities, auf die niemand Rücksicht nimmt, kommen auf einmal in den Rang eines Subjekts der Verhältnisse. Sie sind die fünfte Kolonne des Feindes, die einen Eroberungsfeldzug auf deutschem Boden in Angriff genommen hat. Nämlich dadurch, dass sie mehr Kinder werfen als die Einheimischen. Brutaler kann man die Beschaffenheit des nationalistisch-elitären Herrschaftsstandpunktes nicht mehr zum Ausdruck bringen, der nach jedem demokratischen Politiker in der Politiksparte Bevölkerungspolitik mit ihren allseits publik gemachten sogenannten demografischen Herausforderungen total vertraut ist. Je mehr eigene Kinder geworfen werden, umso besser. Wem gehören diese Kinder dann? In der maßgeblichen Optik des Bevölkerungspolitikers ganz klar dem Staat, der mit ihnen ganz fundamentalistisch als seinem Menschenmaterial und mit dessen unbedingter Gefolgschaft rechnet, noch bevor die Projekte überhaupt feststehen, für die er dieses Material hernehmen will. Und weil jede nationale Elite für den eigenen Laden eben diese Optik anwendet, ist es für sie auch gleich so selbstverständlich, dass das Menschenmaterial eines fremden Staats, das sich hierzulande unnütz herumtreibt, nur die feindliche Übernahme, diesmal nicht kapitalistischer, sondern völkischer Art im Sinne haben kann und einen Ersatzkrieg mit Geburtenraten führt.
Sarrazin geht nicht nur auf die Ausländer los, sondern auch auf das Sozialsystem in Deutschland. Nämlich als der Bedingung, die es den Ausländern erlaubt, ihren Stiefel zu leben, wie er es ausdrückt. Das Sozialsystem, welches die in der Konkurrenz aussortierten Armen betreut und verwaltet, ist aus seiner Sicht ein einziges Hindernis dafür, der Ausländermannschaft die Beine zu machen, die Herr Sarrazin ihnen wünscht. Für ihn sind die USA das leuchtende Vorbild. Zitat: In den USA müssen Einwanderer arbeiten, weil sie kein Geld bekommen und werden deshalb viel besser integriert. Man hat Studien zu arabischen Ausländergruppen aus demselben Clan gemacht. Ein Teil geht nach Schweden mit unserem Sozialsystem, ein anderer Teil geht nach Chicago. Dieselbe Sippe ist nach 20 Jahren in Schweden immer noch frustriert und arbeitslos, in Chicago hingegen integriert. Der Druck des Arbeitsmarktes, der Zwang zum Broterwerb sorgen dafür. Zitat Ende. Einerseits ist das, was der Mann von sich gibt, realitätsfremd und absurd. Er tut so, als gäbe es in Deutschland keinen Druck des Arbeitsmarktes. Als würde der Sozialstaat dort den arbeitslosen Türken und Arabern ein bequemes Leben ermöglichen und sie ansonsten in Ruhe lassen. Als wäre ihre kümmerliche Stütze eine Wohltat aus der Staatskasse. Und als würde sich das sozialstaatliche Prinzip des Förderns und Forderns nicht auflösen in die Forderung an die Stützeempfänger, jede Arbeit aufzunehmen und sich dafür fit zu halten, auch wenn sie gar keine bekommen. All das ist Sarrazin natürlich nicht entgangen. Bloß, Diese deutsche Führungskraft ist dermaßen besoffen von ihrem Ideal eines nützlichen, produktiven Volkes, dass der Herr Sarrazin die wirklichen Zumutungen des Sozialstaats an die Leute, ihre Brauchbarkeit zu erhalten, gar nicht mehr wahrhaben will. Er meint es bitter ernst damit, der Sozialstaat würde durch zu große Rücksichtnahme gegenüber den von ihm Betreuten Schaden anrichten. In seinem Weltbild verhindert dieser Sozialstaat zum einen, dass sich die von ihm entdeckten völkischen Tauglichkeitsunterschiede im Alltag der Konkurrenz gerechterweise Bahn brechen und sich die untauglichen bis unwerten Türken und Araber in einer Art sozialer Auslese quasi von selbst auswachsen, wie Sarrazin sagt. Am Fall USA will er zeigen, dass der Zwang zum Broterwerb dann am besten wirkt, wenn es gar keine Aussicht auf Broterwerb gibt. In den Augen dieses elitären Aufsehers über das deutsche Sozialwesen wirkt die Peitsche des Arbeitsmarkts so durchschlagend, dass diese Sorte von Umwelt dem Einwanderer nach USA sogar das Araber- und Türkengehen auswachsen lässt. Das Problem am Sozialstaat sieht Sarrazin darin. Statt sich darauf zu verlassen, dass der Arbeitsmarkt schon von sich aus die schlechten Volkseigenschaften gewissermaßen herausmändelt, erspart der Sozialstaat nicht nur, aber vor allem den ausländischen Arbeitslosen den Druck des Arbeitsmarktes und macht sie so zu Parasiten, die einfach hier bleiben, weil man ihnen ständig Hilfe reindrückt. Und das ist die eine Botschaft, an der dem Herrn Sarrazin gelegen ist. Sozialstaat verhindert den für den Kapitalstandort Deutschland nützlichen Zwang zum Konkurrieren. Woher kommt einem diese Botschaft bloß so total bekannt vor? Erfinder davon ist Thilo Sarrazin jedenfalls nicht.
Zum anderen will Sarrazin eine dringliche Botschaft für den praktischen Umgang mit den Ausländern loswerden. Hier sieht er eine echte Gefahr. Leistet sich Deutschland doch mit seinem Sozialstaat eine offene Flanke gegenüber dem ausländischen Feind. Die Ausländer kommen nämlich nach dieser Logik nach Deutschland bloß, weil sie es sich im hiesigen sozialen Netz gemütlich machen wollen Und dann nimmt in der sarrazinischen Ableitung die feindliche völkische Übernahme Deutschlands ihren Lauf. Seine Schlussfolgerung daraus, Zitat, keine Transferleistungen mehr für Ausländer, Zitat Ende. Unter dieser Überschrift listet er dann in seinem neuen Buch ellenlang die Schikanen auf, die er sich für diese Leute vorstellt. Und wieder kriegt unser einer dabei ein ganz klares Déjà-vu-Erlebnis. Dieser Mann denkt nur konsequent zu Ende, was in Deutschland längst schon sozialpolitische und ausländerpolitische Praxis ist. Vor seinem Interview mit der genetischen Ausstattung der Juden und Basken hat Sarrazin gelegentliche Rassismusvorwürfe, die ihm aus dem linken Lager gemacht wurden, damit gekontert, dass er doch gar nichts gegen Ausländer habe. Es müssen nur die Richtigen sein. Er kennt nämlich den entscheidenden Unterschied zwischen passenden und unpassenden Kandidaten für Zuwanderung. Wenn sie der deutschen Nation nützen, dann gilt der nationale Vorbehalt nicht. Wertvoll für Deutschland sind die, die Deutschland voranbringen. Zitat: Meine Vorstellung wäre generell kein Zuzug mehr, außer für Hochqualifizierte. Osteuropäische Juden mit einem um 15% höheren IQ als dem der deutschen Bevölkerung, das würde mir gefallen. Zitat Ende. Die wären dann auch ein positiver Beitrag zum deutschen IQ-Niveau. In seiner eigenen Volksmannschaft fehlt es ja auch an intelligenten Leistungsträgern. So denkt also eine deutsche Elitepersönlichkeit mal ganz frei über die staatliche Manövriermasse Volk nach. Als Politiker daran gewöhnt, die Masse nach ihren Beiträgen für den Erfolg der deutschen Wirtschaft und Nation zu taxieren und zu sortieren, muss das deutsche Volk in seinen Augen noch erheblich zulegen. Am liebsten würde er die Intelligenz der ganzen Welt einsacken und für Deutschland nutzbar machen. Bemerkenswert der Größenwahn eines global denkenden, demokratischen Bevölkerungspolitikers. Aber ganz sicher kein Privileg des Sarrazin. Das Copyright auf den Spruch »Wir brauchen Ausländer, die Deutschland nützen« und keine Ausländer, die Deutschland bloß ausnützen, hat nach unserer Erinnerung der damalige bayerische Ministerpräsident und jetzige hochgeachtete Elder Statesman Günter Beckstein. Sarrazin hat mit seinem Interview und dem neuen Buch ganz gezielt gegen die berühmte Political Correctness, der geistigen Richtlinie für den öffentlichen Diskurs, verstoßen. Er weiß, dass deutsche Nationalisten arbeitslose Türken und ihre sogenannten Parallelgesellschaften nicht leiden können. Er ärgert sich darüber, dass gerade die Angehörigen der Elite in der Öffentlichkeit sein Unwertsurteil, das er die Wahrheit über die Türken nennt, nie so unverblümt aussprechen. Und er ist unzufrieden damit, dass immer wieder von einem Türkenproblem geredet wird. Sarrazin entdeckt in dieser Redeweise immer noch viel zu viel positiven Bezug auf dieses Völkchen. Ihn ärgert, dass darin immer noch ein Stück weit anerkannt ist, dass diese Leute nun einmal da sind. Dass man etwas für sie tun muss, dass es ein Integrationsproblem in dem Sinne gibt, dass Zuwanderer und Inländer was dafür tun müssen. Ihm sind die Sprachregelungen viel zu leisetreterisch, in die die Ausländer- und Migrationspolitik der Bundesrepublik Deutschland eingekleidet wird. Und diese Politik ist ihm längst nicht scharf genug. Um diese Botschaft zu lancieren, hat Sarrazin es sich herausgenommen, in aller Öffentlichkeit seine Verachtung der Türken rauszulassen. Zitat: Ich muss niemanden anerkennen, der vom Staat lebt, diesen Staat ablehnt, für die Ausbildung seiner Kinder nicht vernünftig sorgt und ständig neue kleine Kopftuchmädchen produziert. Zitat Ende. Dies war der sogenannte Tabubruch des Herrn Sarrazin. Nicht das gemeine Volk und nicht als rechtspopulistisch abgestempelte politische Außenseiter, sondern ein Elitemensch in Amt und Würden legt sich an mit den offiziellen Sprachregelungen der Integrationspolitik und fordert von der politischen Führung noch viel mehr nationalistische Konsequenz beim Umgang mit unerwünschten Migranten und Ausländern.
Nach Sarrazins Interview vom letzten Jahr war die Stimmung unter den offiziellen deutschen Meinungsmachern zweideutig. Einerseits waren die Fans, aber auch die Kritiker Sarrazins sich einig, dass der Mann ein sauwichtiges nationales Thema erwischt hat, nämlich die Probleme, die die Zuwanderung von Ausländern der Nation und ihren eingeborenen deutschen Insassen bereiten. Andererseits musste er dafür denn so garstige Sprachregelungen wie die von den Kopftuchmädchen etc. bemühen, die ehrenwerte Repräsentanten der deutschen Politik daheim und auswärts in Verlegenheit bringen. In dieser Hinsicht kriegt man bei der jetzigen Debatte das Gefühl, dass der Herr Sarrazin besagten Repräsentanten der deutschen Öffentlichkeit den Gefallen getan hat, dass er sich nunmehr trotz der allseits geteilten nationalen Problemdiagnose in Sachen Integrationspolitik zugleich glaubwürdig von ihm distanzieren können. Und zwar genau entlang der von Sarrazin in Interviews nachgeschobenen Sprachregelung von den Genen, die die völkischen Kollektive mitsamt den Juden in ihrem Volkscharakter bestimmen sollen. Der damit bemühte Biologismus, den kennt man doch noch aus der Rassenlehre des Dritten Reichs und von daher weiß man doch zweifelsfrei um seine Verwerflichkeit. An der sprachlichen Verwandtschaft zur geächteten Rassenlehre scheiden sich also jetzt die Geister. Allerdings drängt sich sogleich der Verdacht auf, dass die demokratischen Antirassisten diesseits dieser Abgrenzung noch sehr viel von den Auffassungen teilen, die der Herr Sarrazin dem demokratischen Deutschland von heute offeriert. Nehmen wir einmal die Sache mit der Intelligenz. Da lohnt es sich, die Zurückweisungen zu besichtigen, die Sarrazin sich da eingefangen hat. Auf Zurückweisungen von der Sorte muss man jedenfalls lange warten. Es ist ein gedanklicher Fehler, die menschliche Verstandestätigkeit, bei der es um Wille und Bewusstsein geht, mit Naturmerkmalen wie dem Wachstum der Fingernägel oder der Anzahl der Hautpigmente in eins zu setzen. Dieser Fehler verrät ein Interesse. Wer ihn begeht, will Resultate der Konkurrenz in der Gesellschaft, wo es um die Einordnung der Leute in das Oben und Unten einer Klassengesellschaft zu tun ist, erstens diesen Leuten selber in die Schuhe schieben und zweitens ihre Zugehörigkeit zu vorgeblich höher- oder minderwertigen völkischen Kollektiven dafür verantwortlich machen, was der kapitalistische Konkurrenzkampf mit den Leuten angestellt hat. Stattdessen kriegt man von unserer Öffentlichkeit als Widerlegung von Sarrazin zu hören. In welchem Ausmaß die Naturausstattung von Individuen oder Völkerschaften ihre Intelligenz und damit zugleich ihren Konkurrenzerfolg festlegt, das hat die Wissenschaft noch lange nicht herausgebracht. So hat sich zum Beispiel Sarrazins Kronzeugin, die Intelligenzforscherin Stern, von ihrem Fan Sarrazin abgegrenzt, nämlich kongenial. Die Intelligenzforschung ist bei der Identifizierung von Determinanten der Intelligenz noch nicht so weit, wie Herr Sarrazin es behauptet. Vielleicht kommt sie auch nie so weit, aber die Idee einer Festgelegtheit per Naturausstattung darf sie schon mal als wissenschaftlich gediegenen Gedanken in die Welt setzen. Nächster Konter gegen Herrn Sarrazins Gen. Die Wissenschaft kennt nicht bloß die Natur, sondern noch ein zweites Prinzip, das die Festgelegtheit der Leute bebildert: die Umwelt. Wem nämlich beim Anblick des Sprösslings einer ihm bekannten Familie der Spruch einfällt, kein Wunder bei der Herkunft, der hat beim Stichwort Herkunft, die Urheber der Festlegung sein soll, sogar noch die Auswahl zwischen einerseits Natur und andererseits Familie oder auch Schicht. Oder Kultur. Sarrazin selber vermeidet in seinem 400-Seiten-Schmöker sogar noch den Terminus Gen und spricht dort lieber von der andersartigen Kultur der Muslime. Offenkundig meint er damit dieselbe Idee einer fundamentalen Festgelegtheit nationaler Kollektive. Für dieses Urteil, die sind nun einmal so, sind bei Sarrazin Kultur und Gen offenbar austauschbare Etiketten. Und die Wissenschaft? Die Wissenschaft assistiert dabei mit ihrer Botschaft, dass die Ermittlung des jeweiligen speziellen Mischungsverhältnisses zwischen Gen und Umwelt eine höchst komplexe Angelegenheit sei, sodass nach Auffassung der modernen Wissenschaft jedenfalls Gen und Umwelt als zwei Varianten von Determinanten der Resultate der kapitalistischen Konkurrenz friedlich miteinander koexistieren können. Eine Differenz in Sachen Festgelegtheit können die Anhänger der Umwelttheorie allerdings schon in Anschlag bringen. Sie können diese Auffassung auch so auslegen, dass zwar eines auch bei Ihnen so feststeht wie nur was. Die Festlegung der Gesellschaft in oben und unten, in Arme und Reiche, in Elite und Masse. Was aber nicht feststeht, das ist, wer welches Individuum die vorausgesetzten Posten in der gesellschaftlichen Hierarchie ergattern und besetzen kann. Jeder kann aufsteigen. Das ist das demokratische Sonderangebot zur Versöhnung mit der Klassengesellschaft und ihren bleibenden Sortierungen. Und offenbar wirkt dieses Angebot. Die hiesigen Zuwanderer, die es zu etwas gebracht haben, nehmen es jedenfalls so ernst, dass sie sich, die das deutsche Abitur noch mit Note 1,6 geschafft und dann ein innovatives Unternehmen gegründet haben, von Sarrazins Gentheorie ganz höchstpersönlich beleidigt sehen. Ohne die Sarrazins wäre der Laden namens Deutschland für seine Kritiker offenbar ganz fundamental in Ordnung. Damit nähert man sich dem politischen Kern des öffentlichen Streits. Die Elite Deutschlands plädiert mehrheitlich dafür, dass man nicht ganze Bevölkerungsteile davon ausnehmen soll, dass sie sich in Deutschland gut aufgehoben fühlen. Dafür steht die Figur des migrantischen Aufsteigers, ganz egal, wie viele Migranten dann überhaupt irgendeine Sorte Aufstieg schaffen. Der einschlägige Vorwurf an Sarrazin lautet, er lege Ausgegrenzte auf ihre Ausgrenzung fest und spalte so das Land, das doch nicht so sehr verdient wie die Harmonie und die Loyalität aller seiner Insassen, über alle die ökonomischen, sozialen und politischen Gegensätze hinweg, die die Marktwirtschaft Marke Deutschland ausmachen. Kein Wunder, dass für Deutschlands Öffentlichkeit auch feststeht, wer die eigentlichen Opfer der Migranten- und Ausländerhetze sind, zu deren Fürsprecher sich ein Bundesbankdirektor da gemacht hat. Da ist an erster Stelle die Bundesbank zu nennen, deren höchst ehrenwertes Amt einer geld- und kreditpolitischen Versorgung des Standorts Deutschlands, beziehungsweise das tolle Ansehen, das sie sich mit dem politischen Management der nationalen Marktwirtschaft verschafft hat, das leidet unter Sarrazins ausländerfeindlichen Sprüchen. Und überhaupt leidet das Ansehen der deutschen Politik, wenn einer ihrer führenden Repräsentanten mit hässlichen Tönen gegen Ausländern Furore macht. Das haben wir gerne. Der offizielle deutsche Nationalismus setzt sich ins Recht, wenn er sich vom Nationalismus à la Sarrazin am Terminus Gen abgrenzt. Und dieser offizielle deutsche Nationalismus greift noch den dicken Zuspruch auf, den Sarrazin bei der Mehrzahl der eingeborenen deutschen Nationalisten findet, um die Ausländer und Zuwanderer daran zu erinnern, dass sie in Sachen Integration eine Bringschuld hätten. Dass sie sich hierzulande also gefälligst so benehmen sollen, so unauffällig, so systemkonform, so brav, so patriotisch, dass sie eingefleischten deutschen Nationalisten deren Ängste vor Überfremdung nehmen. Dass die Migranten und deren Repräsentanten sich an diesem Auftrag abarbeiten, auch wenn der gar nicht erfüllbar ist, das ist die Leitlinie deutscher Integrationspolitik. Und zwar unter Berufung darauf, dass das amtliche bessere Deutschland einem seiner Angehörigen, dem Provokateur Sarrazin, mit seiner Präferenz für die Gentheorie der Festgelegtheit hochoffiziell seine Grenzen gezeigt hat. Die Affäre Merkel, Gabriel etc. contra Sarrazin. Ein Festival des Nationalismus. Interessiert an Erklärungen, die allemal auf den Beweis hinauslaufen, dass die wirklichen Verhältnisse ein wenig anders sind, als die amtierenden Fachleute für Wirtschaft, Politik und Moral und Weltanschauung sie sich und ihrem Publikum zurechtlegen? Die Zeitschrift Gegenstandpunkt bietet vierteljährlich marxistische Theorie. Zeitgemäß ist das nicht. Aber was heißt das schon?
Nähere Informationen gibt es auf der Homepage www.gegenstandpunkt.com.
Für Diskussionsbeiträge und Kritik zu unserer Sendung verweisen wir wie immer auf unsere Homepage www.gegenargumente.at.
Estou βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ. Σου τα νερά, δώσε στα όνειρα φτερά. Ταξίδια μακρινά στου δειλινού τα μενεσιά. Έλα, πάρε με, δώσε μου αίμα και μιλιά σε χρυσαφένια ακρογιαλιά.
Σε τι
αγκάλες πέφτεις. Πέρασαν έξι Κυριακές, μαύρες, λιμένες και κακές, και είσαι μακριά μου, βάστα γερά καρδιά μου. Οι μέρες μας προδώσανε και εμείς δεν ανταμώσαμε. Έλα γλυκιά μου ελπίδα, σου έστησα παγίδα. Να ήταν η θάλασσα γυαλί και το γυαλί καθρέφτης, να σε βλέπα πουλάκι μου, σε τι αγκάλες πέφτης. Να ήταν η θάλασσα γυαλί και το γυαλί καθρέφτης, να σε βλέπα πουλάκι μου, σε τι αγκάλες πέφτεις. Να σε βλέπα πουλάκι μου, σε τι αγκάλες πέφτεις. Σε βλέπα πουλάκι μου, σε τι αγκάλες πέφτεις.